Es ist Montag, 20.03 Uhr. Du hörst den Podcast Teile der Lösung live.
Gespräche mit proaktiven Menschen wie du und ich, die sich nicht aufhalten lassen, unsere Gesellschaft positiv, konstruktiv und nachhaltig zu inspirieren.
Um nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der ökologischen, ökonomischen und sozialen Lösungen zu werden, zu sein und zu bleiben.
Für mehr Lebensqualität. Und jetzt geht's los.
Liebe Freunde, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Teile der Lösung live. Ich darf hier regelmäßig inspirierende Persönlichkeiten treffen, die uns zeigen, wie, das ist übrigens Schalle, mein Söhnchen, wie wir nicht nur Teile des Problems, sondern eben auch Teile der Lösung werden können. Und mein Name ist Lauritz und heute habe ich mal wieder das außerordentliche Vergnügen, mit einem ganz besonderen Menschen als Gast zu sprechen. Und er ist eine wahre Ikone der Garten- und Selbstversorgerwelt, nämlich Art von Bodenständig. Ein YouTuber, Gärtner und Visionär, der schon in ganz jungen Jahren seine Leidenschaft für die Natur entdeckt hat. Mit seinem Online-Shop, einem eigenen Gartenmagazin und einer beeindruckenden Community teilt er sein umfassendes Wissen und seine Begeisterung für nachhaltiges Gärtnern und einen gesunden Lebensstil. Und heute werden wir tiefer in Arts Wirken und Welt eintauchen und erfahren, wie ein einfaches Gewächshausgeschenk im Kindesalter zu einer lebenslangen Leidenschaft, bis jetzt zumindest, und einer Karriere führt. Und wir sprechen über die Herausforderungen und die Freuden des Gärtnerns, die Philosophie hinter seinem Online-Shop und was es bedeutet, bodenständig zu sein. Außerdem enthüllt Art hoffentlich, wie er plant, seine Vision von einem eigenen Gartencenter zu verwirklichen und wie jeder und jede von uns zu einer größeren, gesünderen und nachhaltigeren Gesellschaft beitragen kann. Fangen wir direkt an, oder?
Klar. Nice. Hast ja schon sehr viel gesagt, also es war ja schon ein guter Anfang auf jeden Fall.
Aber ich habe nicht gespoilert zu viel. Also ich würde mal so anfangen, während so ganz viele Wolkenkratzer weiter in den Himmel wachsen und Smartphones unsere Aufmerksamkeit fesseln, jedes Jahr so ein neues Ding rauskommt, das alte weggeworfen wird, da wird der einfache Löwenzahn im städtischen Beton ja eigentlich zu einem Symbol von Widerstandsfähigkeit und Natürlichkeit. Und wenn man sich mal so Studien anzieht oder einfach nur rausschaut, sieht man, dass die städtischen Gebiete weltweit expandieren, rasend schnell, was die Bedeutung von grünen Oasen und vor allem dem Wissen um Selbstversorgung viel, viel notwendiger macht. Und also die Frage ist ja, wer will digitales Gemüse im Metaverse ernten? Also ich eigentlich nicht. In einer Welt, die zunehmend von Technologie und Urbanisierung geprägt ist, warum glaubst du, Arthur, dass es wichtiger ist denn je, sich mit den Gärtnern und der Selbstversorgung zu befassen?
Du hast es ja gerade eigentlich schon mehr oder weniger zusammengefasst. Also ich kenne das so, das ist halt einfach altes Wissen, so was Oma und Opa irgendwie im Garten weitergegeben haben an die Kinder. Und wenn Oma und Opa nicht mehr sind, irgendwie geht das Wissen halt oft verloren. Und das habe ich halt schon einfach so oft festgestellt, dass die Leute gar nicht mehr wissen, wo halt das Gemüse herkommt, wie überhaupt irgendwie was wächst, wie lange sowas braucht. Also viele Leute wissen gar nichts über den Gemüseanbau, wo halt deren Nahrung allgemein herkommt. Und ja, ich glaube, das ist halt einfach so ein Problem, was ich versuche halt so ein bisschen zu auszubügeln wieder und das halt dann vielleicht auf eine nette Art und Weise dann rüberzubringen, was halt vielleicht nicht langweilig ist, weil ich denke mal, viele jüngere Leute gerade denken, dass sowas halt langweilig wäre. Aber das ist halt einfach gar nicht. Also das ist halt einfach mega wichtig zu wissen, wo was herkommt, was wir essen.
Voll. Ja. Haben deine Großeltern, haben die gegärtnert?
Ja, klar.
Hast du so einen großelterlichen Geheimtipp, was du von deiner Oma oder deinem Opa bekommen hast, wo du gedacht hast, oh ja, klar, natürlich.
Meine Oma sagt immer oder hat immer gesagt, Zwiebeln funktionieren immer. So, und dann habe ich, irgendwann Zwiebeln angebaut, somit als erstes. Und es hat halt einfach gar nicht funktioniert. Aber ich muss dazu sagen, funktioniert bis heute einfach nicht in meinem Garten. Das habe ich schon immer wieder festgestellt, dass manche Kulturen halt einfach nicht funktionieren. Bei manchen ist das, keine Ahnung, die Tomate, bei mir ist es die Zwiebel, bei anderen ist es, weiß ich nicht, vielleicht ein Radieschen. Manche Sachen funktionieren einfach nicht. Und das fand ich eigentlich damals ganz witzig, so dass sie gesagt hat, Zwiebeln, das Einfachste, fang damit an. Und bis heute klappt es halt nicht.
Verdammt.
Naja. Aber nee, so.
Ja. Ja. Ist ja auch ein komplexes Feld, also von Bodenaufbau, ob das jetzt tonhaltiger, schluffiger, sandiger Boden ist, welchen pH-Wert der Boden hat, ob der Humus ist oder es hängt ja so viel mit zusammen. Ja. Nährstoffe da drin sind, ob was gut geht. Dann gibt's noch so Nematoden, also so Spulwürmer, die dir auch irgendwie den Garaus machen können. Manche Pflanzen sammeln die an. Also Knöllchenbakterien gibt's noch. Also das ist ja ein komplexes Feld. Ja.
Und das Krasse ist sogar, das kann halt einfach sogar, wenn du einen Nachbarn hast, kann's bei dem komplett anders wieder sein als bei dir im Garten, obwohl's halt nur 2 Meter entfernt ist. Das habe ich jetzt schon öfter gehört auch. Ich war letztens bei Nico von Bunter Nutzgarten. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Noch nicht.
Und der hat genau dasselbe berichtet. Also ich weiß nicht mehr genau, welche Kultur das war, aber bei ihm war totale Katastrophe eigentlich jedes Jahr. Und beim Nachbarn funktioniert das immer 1A und die teilen dann immer so ein bisschen. Das ist halt echt immer verrückt, so zu beobachten.
Gibt so Kleinklimata. Das ist auch spannend. Gibt so diesen phänologischen Kalender. Das heißt, man kann so die Jahreszeiten anhand von so zum Beispiel, wann blüht was, wann fängt jetzt die Weide an zu blühen oder wann entwickeln sich Samen. So. Und da ist es manchmal total spannend, innerhalb von wenigen Kilometern hast du hier die Weide blüht schon und wenige Kilometer weiter, da ist sie noch nicht aufgegangen. Ist genau das gleiche wie bei Samen oder Ähnlichem. Da ist es auch spannend, dann zu gucken, okay, wo ist das so und wo ist das so und was sagt das über das Klima an dem Ort aus?
Ja, definitiv. Und darf ich mal fragen, wo du eigentlich herkommst?
Ursprünglich meinst du oder wo ich jetzt gerade bin?
Beides.
Ursprünglich komme ich aus Fulda, das ist in Hessen. Und jetzt gerade sind wir in Freiburg.
Freiburg.
Weinanbau gewesen. Es ist immer noch T-Shirt-Wetter. Na gut, ist ein bisschen übertrieben. Aber hier ist echt, mir persönlich ist es zu heiß hier unten. Schön im Spätsommer, im Herbst, aber alles andere ist nicht auszuhalten.
Ja.
Ich mag mein Lieblingswetter, wenn ich das verraten darf, ist bewölkt und Nieselregen.
Echt?
Ja, voll. Also so eher Nord- und Ostseeküste finde ich.
Wollte ich gerade sagen, da musst du ein bisschen weiter nördlich.
Ja.
Naja, man kann nicht alles haben, ne?
Man kann nicht alles haben. Freiburg ist nichtsdestotrotz eine wirklich schöne Stadt. Wer mal Urlaub machen will, kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Und wir machen mal weiter mit den Gärtnern. Also ich würde mal sagen, so jeder große Gärtner, jede große Gärtnerin fängt auch mal klein an und manchmal auch nur mit einem ganz winzigen Samen. Und in deinem Fall, habe ich gelesen, war das ein Gewächshaus in deinem Kinderzimmer, das du mit 10 Jahren bekommen hast. Nun ist es ja so, dass unsere frühesten Erlebnisse tief in unsere Lebenswurzeln verankert sind und oft schon ziemlich unser Leben prägen und manchmal auch bestimmen, ob wir Kaktusliebhaberinnen oder Rosenzüchter werden, jetzt mal auf den Garten betrachtet. Kannst du mal erzählen, wie dieses frühkindliche Gewächshaus deine Sicht auf unsere grüne Welt geprägt hat und vielleicht auch eine Geschichte erzählen, die beschreibt, wie dieses Geschenk deinen Lebensweg weiterhin beeinflusst hat?
Ja, also damals hatte ich mit Gemüse eigentlich gar nichts am Hut. Ich weiß auch gar nicht, wie meine Eltern da drauf gekommen sind, mir damals halt ein Glasgewächshaus zu schenken, einfach so random. War auf jeden Fall sehr, sehr gut, so als wenn es gewollt gewesen wäre. Weil allein im ersten Jahr ist dann halt einfach so, habe ich so gedacht, boah, man kann sein eigenes Gemüse anbauen. Ich habe den ersten Salat geerntet, die erste Tomate. Und das fand ich halt irgendwie einfach so faszinierend und cool, dass man selber seine Nahrung anbauen kann, so weil ich das halt vorher auch gar nicht so wirklich wusste oder ja schon wusste, aber halt noch nie selber irgendwie wirklich gemacht habe. Und das hat mir einfach so Spaß gemacht, direkt im ersten Jahr, dass dann, ich weiß nicht, ob 1 Jahr später oder 2 Jahre später dann draußen auch direkt umgegraben wurde, also die Grasnarbe abgetragen wurde und halt die Beetfläche erweitert wurde. Da habe ich neben dem Gewächshaus auch noch was umgegraben und so ist das halt dann irgendwie mit der Zeit ja immer mehr geworden und hat halt nie aufgehört. So in der Pubertät gab es mal so 2-3 Jahre, wo ich das vielleicht so ein bisschen vernachlässigt habe, aber selbst da fand ich es halt immer noch spannend und habe nie komplett aufgehört. Das Beet ist nie wieder mit Wiese eingesät worden oder so. Also ja, seitdem macht es mir einfach immer mega Spaß zu sehen, so dass man halt selber sein Essen anbauen kann und wenigstens halt in den Sommermonaten sehr, sehr viel ja aus dem Garten essen kann halt. Dann kamen natürlich auch noch Tiere dazu, Hühner, alles Mögliche im Laufe der Zeit und alles wurde mal irgendwie ausprobiert. So.
Wahnsinn. Ich hatte auf dem Yps-Heft hatte ich die Urzeitkrebse, die habe ich mir gezüchtet, aber ich habe sie nie probiert, ob man sie essen kann. Und,
ja, stimmt auch gut.
Dabei geblieben bin ich auch nicht.
Ja.
Aber würdest du sagen, dass dein grüner Daumen so ein Geschenk von deinen Eltern und also irgendwie so dein zu deinem Schicksal geworden ist? Oder ist es eher, also vielleicht auch eine Mischung, ne? Das ist dann so gezielte Visionssuche, also zu einem Kompass wurde mit Gartenlandkarte?
Boah, ja, also ich weiß nicht, ich glaube, das war kein Zufall so, dass sie mir das geschenkt haben, sondern es war halt schon irgendwie so gewollt, weil es halt einfach, die hätten mir ja alles Mögliche dann schenken können.
Ein Fahrrad
Keine
zum Beispiel.
Ahnung. Was denn?
Ein Fahrrad zum Beispiel.
Ja, oder auch Triopse, keine Ahnung. Und ja, ich weiß auch nicht, also irgendwie sollte es wohl so sein.
Krass. Ja. Also die wissen das auch, deine Eltern, ne, was sie da angerichtet haben.
Ja, klar. Ja. Und das, hinzu kommt ja auch, dass wir hier relativ viel Platz haben, so auf dem Grundstück. Und das wäre das halt nicht so gewesen durch meine Eltern, wäre ich wahrscheinlich auch nie dazu gekommen, denke ich mal so, ne? Von daher bin ich da schon recht froh und dankbar, dass meine Kindheit so gestaltet wurde und dass ich jetzt halt hier immer noch jetzt mit meiner eigenen Familie leben darf. Und ja, das ist halt irgendwie seit so frühen Jahren halt schon so ist.
Das heißt, du lebst auf dem Grundstück mit deinen Eltern und deine Großeltern, sind die auch noch da?
Nee, die Großeltern sind nicht hier. Nur meine Eltern und also wir haben so einen Restbauernhof und wir hatten mal so einen Partyraum, den habe ich dann damals vor einigen Jahren mit meiner Freundin ausgebaut, als Wohnung sozusagen. Mhm. Und ja, da wohnen wir jetzt halt mit unserem Kind zusammen drin. Ne? Und das ist halt mega schön so, weil mein Kind jetzt halt auch so aufwachsen kann, wie ich aufgewachsen bin. Und ich weiß nicht, ob es dann auch so verrückt wird wie ich, aber wenigstens hat sie Chance dazu und kann sich halt ausprobieren. So, ich meine, wir haben ja genügend Platz hier, man kann alles machen, was man will. So.
Ja. Da bin ich mal gespannt, was du dem zum 10. Geburtstag schenkst.
Ja, ich hoffe auch, aber steckt man nie drin, ne?
Wenn man einen Gärtner mit 3 Worten beschreiben müsste, würde man ja vielleicht sowas wie grün oder geduldig oder schmutzig sagen. Ist aber vielleicht ein bisschen klischeehaft, wie so ein Gartenzwerg im Vorgarten vielleicht. Welche 3 Wörter würdest du nehmen, um dich als modernen Gärtner und YouTuber zu beschreiben? Und wäre das dann sowas wie innovativ, nachhaltig und vielleicht auch charismatisch oder doch was ganz anderes?
Auf jeden Fall regional, das würde ich sagen. Das ist für mich immer ein wichtiges Thema. Das finde ich halt beim Gemüseanbau einfach so schön, dass das Gemüse hat halt einen Weg von 10 Metern, bis es halt im Bauch liegt. Oder halt ein bisschen mehr oder weniger sogar. Und die Regionalität finde ich halt einfach so mega gut und wichtig, weil man hat es ja auch in der Corona-Krise gesehen, was für Probleme dabei aufkommen, wenn alles von irgendwo herkommt.
Ja.
Und dann, das ist eigentlich so mit einer der wichtigsten Sachen, finde ich. Was auch noch hinzukommt, ist die Vielfalt.
Mhm.
Weil du kannst halt einfach erstmal das aussäen, anbauen, was du möchtest. Ja. Und dabei ist halt einfach viel, viel mehr möglich, als der Supermarkt vorgibt. Wenn du dein Gemüse nicht anbaust, bist du ja gezwungen, aus dem Supermarkt die Sachen zu essen. Und da gibt es halt einfach viel, viel mehr, was man selber machen kann, als halt angeboten wird, weil es halt einfach nicht rentabel wäre oder die meisten Leute dann doch lieber die traditionelle rote Beete essen anstatt Kringelbeete oder was weiß ich.
Ja.
Das sind zwei so Wörter.
Wer schon mal irgendwie bei einer Sola wie eine Gemüsekiste irgendwie geordert hat, dem fallen ja die Augen aus, was da für verschiedene Gemüsesorten drin sind, von denen man ja den Namen noch nicht mal kennt, wo man halt in den Supermarkt geht und hat immer das Gleiche irgendwie.
Ja, genau.
Und da ist in der Kiste sind Sachen drin, wo du erstmal nachschlagen musst, wie verkoche ich das denn eigentlich? Was ist denn das?
Ja, genau. Sowas meine ich halt. Und das dritte Wort wird sogar schmutzig passen, auch wenn du meinst, das wäre ein Vorurteil oder so. Aber sobald man in den Garten geht, ist man halt einfach dreckig.
Ja.
Deswegen trage ich auch immer meinen grünen Blaumann. Und weil sonst hätte ich halt meine Hosen immer schmutzig. Pullis wären trotzdem schmutzig, weil ich halt keinen ganz Körper-Overall anhabe. aber das gehört halt einfach dazu. Und das haut auch das Schöne so, dass man halt einfach den Kontakt mit der Erde hat, mit der Natur und ja. Genau, also die drei Worte passen eigentlich schon.
Bei der Regionalität würde ich gerne nochmal aus intrinsischer Motivation nachhaken. Da hast du gesagt, dass der Weg so kurz ist vom Beet bis in den Magen. Finde ich richtig gut. Jetzt natürlich, weil ich jetzt gerade ein Hörbuch rausgebracht habe zum Thema Trockentrenntoiletten, wäre natürlich jetzt auch meine Frage, ist der Weg dann auch von dem Magen wieder aufs Beet, ist der auch kurz bei dir oder wie macht ihr das?
Nee, noch nicht. Ich habe aber schon mal drüber nachgedacht, aber das erst, glaube ich, in nicht nächstes Jahr, sondern danach das Jahr, weil nächstes Jahr so krass viel ansteht noch, auch eine Komposttoilette zu bauen, so als Bauprojekt hinten im Gemüsebeet, da wo man in Ruhe sein Geschäft erledigen könnte. Aber ne, bis jetzt geht's ganz normal in die Kanalisation und ins Klärwerk hier in der Gegend.
Ja, ist ja auch in Ordnung. Ja. Ich habe mich nur jetzt die letzten Jahre damit ziemlich intensiv befasst und ist natürlich klar, wenn man die ganze Zeit Sachen vom Feld runternimmt, irgendwie müssen die Nährstoffe ja wieder zurück. Und wenn man das halt mit dem Wasser wegtransportiert, dann wird das aufwendig geklärt und am Ende verbrannt. Und die Nährstoffe sind irgendwie wieder weg. Man kann das natürlich, kann man auch kompensieren durch Brennnesseljauchen und wenn ihr Hühner und andere Tiere habt, die machen ja auch Mist, dann kann man auch gut kompostieren. Aber gerade
selbst da stört es mich schon wieder, dass das Futter von den Tieren halt woanders herkommt, weil zum Beispiel das Getreide für die Hühner kann ich hier einfach nicht anbauen. Ich habe schon Getreide angebaut hier, also wird halt nicht für eine ganze Saison reichen für die Hühner. Und das ist halt auch schon so eine Sache, die mich so ein bisschen stört, dass damit ich meine Eier hier im Garten produzieren kann, dass ich dann trotzdem von weiter weg halt, ich beziehe das hier vom Landwirten aus dem Nachbardorf, das ist schon mal ein Fortschritt, finde ich, als wenn man zum Reifeisen geht und sich da halt so einen Sack kauft, der füllt das ab und hat da wesentlich mehr Marge dran. Und es ist näher, als wenn ich dann zum Reifeisen gehe oder das irgendwie, keine Ahnung, woher beziehe. Aber trotzdem ist das auch schon wieder so ein Punkt, der mich halt auch so ein bisschen stört im Sinne des Kreislaufes so im Garten. Aber es ist halt auch schwierig, ne?
Man kann halt Perfektionismus ist der Feind des Guten, würde ich sagen. Also
ja, genau.
Und viele Jahre noch vor uns und die Kreise können ja immer kleiner werden, aber.
Ja. Und da gehört dann auf jeden Fall auch das zu, was du vorhin angesprochen hast. Du hast ein Hörbuch dazu gemacht, oder was?
Mhm. Okay. Mit einer Anleitung, also wie permakulturelle Gestaltung funktioniert und das anhand von einer Trockentrenntoilette, die gebaut wird. Aber es gibt noch ein paar andere How-to-soziale Prozesse und mit Lehm bauen und so sind ein paar interessante Sachen drin. Schenke ich dir, wenn du willst. Hast du Bock?
Ja. Klar, interessiert mich auf jeden Fall.
Schicke ich dir zu. Ja. Über WhatsApp dann später danach.
Ja, dann, super gerne.
Machen wir mal weiter. Ich habe richtig Lust auf eine Geschichte. Nämlich habe ich auch gelesen, dass hinter vielen Pflanzen in deinem Garten auch Geschichten stecken und vielleicht auch hinter den Tieren, dass zum Beispiel ein paar Samenkörner geerbt wurden oder dass Stecklinge aus dem Urlaub mitgebracht wurden. Und ich finde, das sind auf jeden Fall richtig, richtig schöne Geschichten, die das Gärtnern so faszinierend machen. Also hast du so ein, zwei Geschichten, die du Lust hast zu erzählen, die so deine tiefe Verbundenheit mit deiner Gartenarbeit ein bisschen illustrieren? Vielleicht was manchmal große Überraschung erzeugt, weil es so unbeobachtet in der Erde gewartet hat und dann plötzlich rauskam oder sowas?
Boah, das ist eine gute Frage, da muss ich gerade mal überlegen. Was mir super Spaß immer macht, ich weiß nicht, ob das ist, was du hören möchtest, aber wenn ich zum Beispiel im Supermarkt, keine Ahnung, irgendwie, was hab ich alles probiert? Also ich habe eigentlich gefühlt alle Exoten schon durchprobiert. Ich meine, das steht zwar nicht im Sinne der Nachhaltigkeit, aber ich kaufe immer ganz gerne eine Frucht und nehme dann die Samenkörner und säe die halt ein. Und da habe ich mittlerweile so viel ausprobiert und zwei Pflanzen, ja, zwei Pflanzen, die besonders, nee, drei Pflanzen, die besonders gut funktionieren, die ich halt im Supermarkt gekauft habe und die jetzt einfach hier am Niederrhein gedeihen, ohne Probleme. Das ist einmal der Granatapfel, Punica granatum nana. Das finde ich mega cool, dass jetzt einfach hier bei mir im Garten, ich glaube, zwei Granatäpfel wachsen. Das finde ich halt mega cool. Was auch gut funktioniert hat, war Drachenfrucht, die Pitaya.
Nice.
Die muss aber leider rein im Winter. Die habe ich jetzt letztens reingeholt, zum Überwintern. Also die kam jetzt draußen nicht komplett klar
Nicht
damit.
im Gewächshaus wahrscheinlich, ne?
Nee, wenn die einmal Frost bekommt, dann ist die Matsche. Ich habe die jetzt einfach in einem unbeheizten Raum am Fenster stehen und im Frühjahr kann ich die halt wieder rausholen und dann halt wieder ins Gewächshaus stellen. Und die ist mittlerweile halt auch schon echt groß geworden über viele Jahre.
Ja.
Und das sind so Sachen, wo ich halt einfach mega
Sweet.
stolz drauf bin.
Hast du die auf so einem Ziehhund oder machst du die mit einem Trecker ziehen oder?
Nee, so groß ist sie nicht. Nee. Man schneidet die ja auch zurück, ne? Würde ich die jetzt nicht immer zurückstutzen, also dann verzweigt die ja mehr mit der Zeit. Würde ich die nicht zurückstutzen, wird die vielleicht größer werden, aber ich kann die auf jeden Fall noch mit Hand tragen.
Ah ja, okay, das ist
Ja.
angenehm.
Ja, und was war denn die dritte Pflanze, die ich gerade meinte? Zitrone funktioniert auch gut, wenn man halt Zitronenkerne nimmt, obwohl ja, Früchte werden da wahrscheinlich eher nicht drankommen, weil die halt nicht veredelt sind dann,
Ja.
ne? Aber finde ich halt trotzdem einfach spannend, sowas zu beobachten.
Voll.
Das sind so die Pflanzen, die ich am liebsten irgendwie bei mir im Garten habe und wo ich so die meiste Beziehung zu habe, weil das meiste Gemüse, ja, kann man nicht wirklich eine Geschichte zu erzählen. Man sät halt im Frühjahr und irgendwann ein paar Monate später isst man es auf. Und die anderen Pflanzen, da muss man sich Jahre drum kümmern, dass die halt schön wachsen und gedeihen, weil die halt auch ein bisschen zickig teilweise
Ja.
sind. Und ja, genau, das sind eigentlich so die Pflanzen, wo ich die meiste Verbundenheit zu habe oder irgendwie ein bisschen was zu erzählen kann.
Ja, das geht mir ähnlich. Also so einjähriges Gemüse ist überhaupt nicht mein Fall. Das ist mir viel zu viel Frickel und da fehlt mir so ein bisschen die Geduld. Also ich steige dann bei Mehrjährigem steige ich ein, bei Stauden, bei Sträuchern, bei Bäumen. Das ist so eben eher mein
Ja,
gärtnerisches Metier.
da muss ich auch zu sagen, die Feigen, die sind irgendwie meine Lieblinge auch mit geworden. Da hatte ich glaube mal, eine Pflanze, ne, zwei Pflanzen von unterschiedlichen Bekannten bekommen damals. Und die eine eingepflanzt und die sind mittlerweile auch riesengroß geworden. Und ich habe die auch super viel durch Stecklinge vermehrt. Und ich habe jetzt so viele Feigen, also im Garten stehen jetzt, glaube ich, schon eins, zwei, drei, vier, ich glaube fünf Feigenbäume. Und
Yes.
das wird irgendwie gefühlt immer mehr, weil die irgendwie süchtig machen.
Hast du die dann
Ich
auch in dein Müsli rein oder was machst du mit den Feigen?
esse sie so einfach, halt roh, sag ich mal. Einfach super geil. Man macht die auf, eine Sorte ist ganz krass. Ich weiß leider nicht die Sorten, weil wie gesagt, ich habe die mal durch Stecklinge von Bekannten bekommen. Und die macht man auf und dann ist da einfach Marmelade drin. Also die ist so süß und saftig und so klebrig von innen,
Geil.
da braucht man gar nichts mehr raus kochen oder die verarbeiten, weil es halt einfach schon so eine Fertigmarmelade vom Baum ist gefühlt. Und wenn das zu viel wird, dann habe ich auch schon mal Marmelade eingekocht, aber ich esse nicht so gerne Marmelade oder meine Familie auch nicht. Deswegen habe ich immer noch Gläser, ich glaube, von letzten oder vorletzten Jahr. Und dieses Jahr habe ich die dann halt in der Nachbarschaft verteilt und ja.
Geil, da machst du dich auch mächtig beliebt mit.
Ja, obwohl so Feigen zum Beispiel sogar schon fast zu exotisch sind für die älteren Nachbarn so. ja. Wir wohnen hier auf dem Dorf und da ist man manchmal nicht ganz so offen für alles Neues oder was man noch nicht so oft gegessen
Ja,
hat.
da fängt es bei Feigen fängt es dann schon an, dass es exotisch wird, ne?
Naja.
Naja. Dafür bist du ja dann da. Wenn du
Ja,
einmal
genau.
Feigen verteilt hast, im nächsten Jahr wissen sie schon, ah, wie hieß das, irgendwas mit F, im übernächsten Jahr Eige, ach nee, da fehlt das F, Feige, aha, und im dritten Jahr sind sie Profis und machen selber Marmelade.
Ja, dann gebe ich denen selber Stecklinge, dass sie dann selber einen Baum ziehen können.
Für deine Feigen, für deinen Feigenfetisch.
Ja.
Ich habe eine kleine Quizfrage für alle, die zuschauen. Welches ist die bekannteste Methode zur natürlichen Bodenverbesserung im Gartenbau? Wenn ihr das wisst, gibt es sicherlich mehrere Antworten.
Ja.
Aber ich würde alle Antworten gelten lassen. Schreibt es in die Kommentare und für jede richtige Antwort schenke ich der Person, die es erraten oder gewusst hat, ein Freifahrt-Selfcare. Ich schreibe mir den Namen auf. Wenn ich irgendwas übersehen sollte, Arthur, dann sag gerne Bescheid. Dann weise mich darauf hin und schreibe ich auf. Also ich wiederhole es nochmal. Welche ist die bekannteste Methode zur natürlichen Bodenverwässerung im Gartenbau? Haut raus, Leute. Mal gespannt.
Da stand hier. Regenwürmer.
Oh, shit. Wer hat das geschrieben?
Nellys.
Regenwürmer ist natürlich gut.
Roots Style. Nellys unterstrich Roots Style.
Oh.
Vorhin kam auch noch eine Frage. Oder sind Fragen für später oder?
Tja, Fragen. Tja, vielleicht, wenn es eine gute Frage war, dann können wir die für später. Ich habe sie aber auch nicht
notiert. Ich hatte die noch im Kopf von vorhin. Die kam direkt am Anfang zu Knoblauch, ob man den jetzt noch stecken kann.
Ah ja, dann beantworte doch sehr gerne die Frage und ich notiere mir mal hier die Antworten.
Ja, genau. Also Knoblauch, ich weiß nicht, ob die Person noch dabei ist. Wenn ja oder wenn nein, dann hören es halt die anderen. Knoblauch kann man auf jeden Fall noch stecken. Also bei uns am Niederrhein, ich kann immer nur über meine Region sprechen, da ist das jetzt gar kein Problem. Bis Ende November würde ich den problemlos stecken. Aber wenn du das sonst verpasst hast, den Termin zum Stecken, kann man auch einfach im Frühjahr nochmal stecken. Das habe ich dieses Jahr mal als Experiment gemacht und ehrlich gesagt habe ich fast gar keinen Unterschied in der Erntemenge gesehen oder in der Erntegröße, obwohl man den ja halt jetzt im Herbst steckt, damit der schon mal austreibt und dann halt einen Vorsprung im Frühjahr hat. Aber bei mir hat das kaum einen Unterschied gemacht. Von daher kannst du auch ganz entspannt im Frühjahr noch, also im zeitigen Frühjahr, jetzt nicht irgendwie im Mai oder so, das merkt man dann schon, einfach noch den Knoblauch stecken. Aber wenn es jetzt noch keine krassen Fröste gibt, würde ich den auch einfach jetzt noch stecken.
Ja, ich ärgere mich, dass ich diese Frage gestellt habe. Es kommen hier so viele gute Antworten. Für alle.
da aufschreiben. Das ist ein bisschen Arbeit im Nachhinein noch.
Ich weiß gar nicht, kann man diese Kommentare im Nachhinein noch sehen?
Ich glaube nicht, ne, oder? Ich glaube nicht.
Also ich schreibe jetzt noch zwei Namen auf hier.
Ja, okay.
Und dann muss ich das für beendet erklären. Sonst, aber vielen Dank, dass ihr so alle toll mitmacht. Sind schon so viele Antworten gefallen. Ich glaube, ich habe sie alle. Wahnsinn.
So, dann ist jetzt
okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Ich schreibe euch hinterher an. Und ja, Gratulation. Echt gut. Grüße aus Brandenburg. Gartenbuch für Kinder. Hast du vor, ein Gartenbuch für Kinder zu machen?
Ich?
Ja, war gerade die Frage hier.
Also ich habe schon mal drüber nachgedacht, auf jeden Fall. Gerade jetzt, wo mein Sohn jetzt ein Jahr geworden ist. Und dieses Jahr ging natürlich noch nicht allzu viel mit ihm im Garten. Der hat so ein bisschen in der Erde gewühlt und so, fand ich auch schon cool. Aber ich kann mir das schon vorstellen, habe da auch schon mal dran gedacht, dass, wenn man das jetzt zusammen erlebt, so dass man das mal irgendwie ein bisschen aufschreibt und verfasst. Und also kann ich mir schon vorstellen. Ja.
Cool, sag Bescheid.
Ja.
Gartenarbeit ist ja wie ein guter Wein und wird ja mit jedem Jahr, der man dran ist, immer besser. Wir haben da ja vorhin schon von diesen Kreisen gesprochen, immer kleinere Kreise, immer mehr Kreisläufe zum Schließen. Und gerade von der ersten Tomatenpflanze oder Feigen, vom ersten Feigenbaum bis zum komplexen Permakultursystem entwickelt sich ja der grüne Daumen immer weiter. Wie hat sich bei dir dein Wissen und die Praxis in der Gartenarbeit und der Selbstversorgung im Laufe der Jahre entwickelt? Hast du da irgendwelche besonderen Erkenntnisse oder Meilensteine, von denen du berichten kannst?
Ja, also zum Beispiel, was für mich das Gärtnern ziemlich oder erleichtert hat hier bei mir im Garten, was eine gute Sache ist, halt einfach Humusaufbau im Beet. Ich mache halt die Flächenkompostierung,
ja.
Weil wir haben hier sehr, sehr lehmhaltigen Boden und die ersten Jahre ging da gar nicht viel drauf, bis ich dann halt irgendwann mal mitbekommen habe, so dass das halt gut ist, dann eine richtig krasse Humusschicht aufzubauen. Und seitdem gebe ich halt einfach ganz viel organisches Material aufs Beet. Und mittlerweile ist halt schon so eine schöne Schicht draufgekommen, die halt einfach sehr, sehr, also viel, viel besser ist für die Pflanzen als halt die Lehmschicht.
Ja.
Das war halt schon so eine Sache, die ziemlich gut war. Und jetzt letztes Jahr habe ich die Broadfork zum ersten Mal getestet. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die finde ich auch richtig geil, weil bis dahin habe ich eigentlich einmal im Jahr umgegraben. Das heißt, die Erdschichten halt durcheinander gebracht. Und durch die Broadfork bringt man ja nicht die Erdschichten durcheinander, aber lockert trotzdem den Boden auf, ja. Weil man halt mit diesen Zinken reingeht, einmal so ein bisschen anhebelt, dass das halt ein bisschen lockerer wird. Und dann habe ich auch eine Chance, Unkraut zu entfernen, ohne das halt komplett umzugraben. Ja. Und das finde ich halt auch schon sehr, sehr geil. Also da bin ich auf jeden Fall Fan von. Das ist ja praktisch so, ich weiß nicht, Naudik kann man das so nennen. Man stört das Bodenlebewesen ja schon ein bisschen, aber halt nicht so enorm, als wenn man halt einmal mit dem Spaten umwirft. Es gibt
halt richtig viele Mikroorganismen im Boden, die super wichtig sind, die aber durch Sonnenlicht und UV-Strahlen kaputt gehen und absterben. Und wenn man jetzt immer wieder den Boden wendet, dann holt man immer wieder die Organismen, gerade die, die halt kein Sonnenlicht vertragen, die holt man raus.
Ja.
Ja, das ist halt doof und eigentlich, was man machen will, ist ja den Boden zu belüften und aufzulockern.
Ja.
Und das macht halt die Fork besser eben, dadurch, dass sie halt nicht das Ganze wendet, sondern eben einfach nur ein bisschen Fluffigkeit mit reinbringt.
Ja,
kann man
ja
auch selber so ein bisschen rausfinden, je nachdem, was man für Indikatorenpflanzen auf dem Feld hat. Es gibt ja verschiedene Pflanzen, die Anzeigerpflanzen sind für was Bestimmtes, wie zum Beispiel der Löwenzahn. Wenn ihr viel Löwenzahn oder generell Pfahlwurzler auf dem Gelände habt, dann ist es ein gutes Anzeichen dafür, dass ihr sehr verdichteten Boden habt, weil die Pfahlwurzeln, die sind ja recht dick und drücken den Boden auseinander. Und dadurch, wenn sie dann wieder absterben, dann hat sich der Boden ein bisschen aufgelockert. Oder Wühlmäuse oder Maulwürfe, das sind alles Anzeiger für relativ verdichteten Boden. Und die Sukzession der Natur, oder die Natur reguliert sich ja selber, und die macht den Boden selber wieder locker durch verschiedene Pflanzen und Tierarten über die Jahre natürlich. Das ist jetzt nichts, was in einem Jahr passiert ist und dann ist der Boden wunderbar, sondern das geht in Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden. Und dann folgen immer bestimmte Pflanzen, bestimmte Tiere auf bestimmte Pflanzen und bestimmte Tiere, um den Boden eben wieder zu regenerieren und herzustellen. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles Thema, was man da alles sieht und lernt über die Natur.
Ja. Ja, definitiv.
Jetzt muss ich gerade mal schauen, da war ein richtig fetter Kommentar.
Ja. Die Spalte ist so klein irgendwie, ne, wo die Kommentare stehen.
Ja, leider. Das rückt immer so schnell nach oben.
Ja.
Okay, ich kann das gar nicht so richtig lesen. Sorry. Das war auf jeden Fall was zur Bodenverbesserung und zum Humusaufbau. Humus ist echt ein geiles Zeug, weil es ein Nährstoffspeicher ist, ein Wasserspeicher. Auch wenn du guten Lehmboden hast und Humus, dann hast du auf jeden Fall kein Problem mit Trockenheit.
Ja. Ich habe auch, ich weiß nicht, war letztes Jahr das krass trockene Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, letztes Jahr, ne?
Viele Jahre in den letzten Jahren waren krass trockene Jahre.
Ja, das stimmt. Dieses Jahr war nicht so ganz schlimm, aber letztes Jahr, als es so unfassbar trocken war und überall so viel gegossen wurde, musste ich kaum gießen. Also
ja.
Zum einen liegt das bei mir am Boden und zum anderen erziehe ich die Pflanzen auch immer so ein bisschen, dass die halt nicht so verwöhnt sind und direkt die Köpfe hängen lassen, wenn die ein bisschen trocken stehen.
Ja.
Das fand ich halt auch krass zu beobachten. So, ich habe halt, ich weiß nicht, 2-3 Mal gegossen im ganzen Jahr und andere haben halt täglich gegossen. Aber ist halt echt krass bodenabhängig. Wenn du sehr sandigen hast, dann kannst du nichts machen. Also da musst du gießen.
Das ist drainagiert so. Und das fließt sofort ab. Ja.
Genau, deswegen. Bin ich da eigentlich ganz glücklich, so jetzt mit dem Boden, wie der jetzt ist.
Ja, kannst du auf jeden Fall sein. Das ist ein Glücksboden. Aber es ist auch echt so, wie du sagst, wenn man jetzt die Pflanzen täglich gießt oder auch die Bäume, also die werden wurzelfaul. Also die bilden gar nicht so viele Wurzeln aus, weil die gar nicht die Notwendigkeit haben, irgendwie sich an Tonplättchen dran zu machen, um irgendwie noch so ein Tröpfchen rauszusaugen oder Manche spielen ja auch so, Pilzmyzel spielt ja auch eine totale Rolle im Boden, weil es tauscht aus Zucker gegen Wasser und es ist, also Symbionten nennen die sich dann, beziehungsweise Mykorrhiza-Pilze, die mit verschiedenen Pflanzen eben in Symbiose gehen und dann dieses Tauschgeschäft machen. Der Pilz bekommt den Zucker und das Gewächs bekommt das Wasser, weil das Pilzgeflecht, das Myzel, ist noch viel feiner als die feinsten Haarwurzeln von den Gehölzen oder so. Und kommt dann noch viel besser an Wasser ran. Also das ist, Boden ist so abgefahren.
Auf jeden Fall.
Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau.
Hast du schon von How to Humus Permakulturdesign gehört? Das ist ein Hörbuch, also dein akustischer Schlüssel zur Welt der permakulturellen Arbeitsweise. Stell dir einmal eine Trockentrenntoilette vor. Nicht nur als umweltfreundliche Alternative zum Wasserklosett, sondern als symbolträchtigen Ausgangspunkt, um tief in die Philosophie und Praxis der Permakultur einzutauchen. Dieses liebevoll produzierte Hörbuch bietet dir konkrete Anleitungen und Inspirationen, um deine Projekte spielerisch, effektiv, ganzheitlich zu beobachten, zu analysieren, zu designen, umzusetzen, zu reflektieren, zu feiern und zu verbessern. 1 Stunde und 17 Minuten, gelesen von den fantastischen Till Hagen, Marie Bierstedt und David Nathan. Freu dich auf Bonusinhalte wie digitale Flyer und Zugang zur großen Humus-Festival-Mitmachgruppe. Und für die Detailverliebten gibt es optional auch das Skript als Booklet zum Hörbuch als PDF dazu. Für einen fairen Preis zwischen 15 und 25 Euro nach Selbsteinschätzung bist du dabei. An diesem Hörbuch habe ich ein Jahr voller Leidenschaft hart gearbeitet. Darum freue ich mich ganz besonders über deine Unterstützung. Und jetzt bist du bereit, deine Kopfhörer einzustecken und dich von How to Humus Permakulturdesign in eine Welt führen zu lassen, in der ökologische Verantwortung und kooperatives Wachstum Hand in Hand gehen. Deine Reise in die Welt der Permakultur wartet auf dich.
Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Machen wir weiter. In einer Welt, in der Bio auf fast jedem Produkt steht und Nachhaltigkeit ja irgendwie auch so ein Buzzword der Stunde ist, wird ein gesunder Umgang mit Mutter Natur, können wir festhalten, immer wichtig. Wie würdest du als YouTube-Gärtner in einer digitalen Ära, in der wir ja jetzt leben, Naturverbundenheit, also dieses Wort definieren? Ist das ein Gefühl? Also ist das das barfuß über das Gras laufen? Ist das das schmutzig und dreckig werden? Ist das das Wissen, dass jede Pflanze in deinem Garten vielleicht einen eigenen Instagram-Account haben könnte? Oder wie würdest du das definieren?
Boah, also ich glaube, man kann das gar nicht so richtig definieren. Ich glaube, das muss jeder für sich selber ausmachen. Für mich ist es auf jeden Fall einfach so, wenn ich in den Garten gehe, wir wohnen halt direkt gegenüber von einem kleinen Waldstreifen so. Und da ist das halt einfach direkt so krass. Man ist so connected direkt. Mhm. Wenn man da ist, da muss man gar nichts machen. Man kann auch einfach nur da sitzen und schauen. So, man muss sich nicht mal dreckig machen. und ich glaube, so empfindet das halt jeder anders. So Leute, die zum Beispiel in der Stadt wohnen, freuen sich bestimmt schon, wenn die halt mal in den Stadtpark können und fühlen dann das, was ich fühle, wenn ich bei mir zu Hause im Garten bin, so zum Beispiel. Ja, ich glaube, es ist irgendwie schwierig zu beantworten.
Für dich, was wäre das für dich?
Ja, wie ich gerade gesagt habe, halt alleine, wenn ich halt bei mir im Garten bin, so dann, das fühlt sich einfach so gut an. Also es ist eher ein Gefühl, würde ich sagen, so, was man hat. Und das macht halt einfach so glücklich und entschleunigt einen auch. So, wenn ich halt mal einen krassen Tag hatte, so, und mein Kopf halt mega angestrengt ist, dann braucht man alleine nur 5 Minuten da sitzen und das Wichtigste ist halt das Handy mal weglegen. Und dann kann man schon eigentlich entspannen und diese Verbundenheit spüren. Ja.
Das ist auch diese Sinnhaftigkeit, ne? Du hast das ganz am Anfang gesagt, dass es diese Notwendigkeit oder dieses, ja, das einfache, sinnhafte Wissen darum, was wo das herkommt, was man isst und wie man das überhaupt bewerkstelligen kann, dass man das selber anbauen kann. Das ist ja was wir alle als Menschen gemeinsam haben. Ich meine, Essen und Trinken und diese Grundbedürfnisse sind auf jeden Fall der kleinste gemeinsame Nenner. Deswegen ist Foodsharing oder solche Organisationen ja auch ein absoluter No-Brainer. Und eigentlich ist es auch so mit dem Lebensmittelanbau. Es ist so in uns verwurzelt. Bis zu einem gewissen Punkt in der Modernisierung haben wir das nahezu alle gemacht. Also klar, Jäger- und Sammlergeschichten. Aber dann mit dem Ackerbau und Viehzucht, das ist so tief in unseren Genen oder in unserem Unbewussten irgendwie drin verankert, wo wir uns alle drauf berufen können. Ich glaube auch, es braucht nicht viel bei den Menschen, um das wieder, dieses Gefühl wieder zu erwecken. Ja. Wenn wir eben mal schaffen, das Handy wegzulegen und irgendwie.
Definitiv. Ich finde, dafür brauchst du nicht mal so viel Wissen und Action und was weiß ich. Man braucht auch keinen Riesengarten oder sowas, um das halt irgendwie zu erleben, ja. Sondern wie ich es gerade gesagt habe, man kann es halt auch im Kleinen erleben und halt einfach mal irgendwo sitzen und beobachten oder sowas.
Ja. Voll. Wir haben ja das Glück, dass trotzdem, dass wir in Städten wohnen, die Natur ja immer noch irgendwo da ist. Es gibt immer noch Vögel zu beobachten, es gibt immer noch zum Glück ein paar Insekten, die wir angucken können oder wie sich Sachen wie Löwenzahn irgendwie ihren Weg durch den Asphalt bilden. Und da gibt es ja Mikro- und Makrokosmos noch und nöcher. Auch in die Wolken zu schauen, ist den meisten ja auch immer noch verfügbar.
Ja, das stimmt.
Und damit geht es irgendwie dann los, ne? Und da fängt man vielleicht an und vielleicht inspiriert das so sehr, dass man dann tiefer eintaucht, sich vielleicht eine kleine Topfpflanze auf die Fensterbank setzt, danach vielleicht was auf dem Balkon, danach vielleicht. Agribusiness studierst du, oder? Habe ich das richtig mitgekriegt? Schon, ne?
Ja.
Du warst auch kommst auch gerade aus einer Vorlesung, ne?
Ja, ich sollte eigentlich eine gehabt haben, bin da extra eine Stunde hingefahren und dann stand ich vor dem leeren Raum, habe meine E-Mails gecheckt und da wurde heute Morgen abgesagt.
Oh, shitty.
Dann konnte ich wieder zurückfahren, deswegen konnten wir auch pünktlich um 8 Uhr starten.
So, das klingt so ein bisschen nach einer Agri-Business und nach einer Kombination aus Ackerschlepper und Aktienkurse. Also kannst du mal erklären, was sich da genau hinter verbirgt und bringt das Studium mehr Agri in dein Business oder umgekehrt? Und wie beeinflusst ein so moderner Bildungshintergrund deine Projekte im grünen Bereich?
Ja, das waren jetzt einige Fragen.
Ja, ein Stück.
Also, ich sag mal so, ich habe damit angefangen, also ich wollte auf jeden Fall was in die Landwirtschaft machen, so. Und da hatte ich mir gedacht, okay, damit ich irgendwie gut davon leben kann und so, wäre halt so ein bisschen Business-Background auch nicht schlecht, weil die Social-Media-Kanäle und so weiter gab es dann zu der Zeit ja schon und auch die Zeitschrift hatte ich gerade geschrieben, als ich mich halt eingeschrieben habe in die Uni und ich dachte mir halt so, okay, ich brauche halt auch irgendwie Business-Hintergrundwissen, was man halt in der Schule einfach so nicht lernt.
Ja, voll. Man lernt halt das echt nicht.
Nee, gar nichts so. Also, das ist traurig, aber ist halt so. Ja. Und ich wollte halt trotzdem in die Landwirtschaft gehen und deswegen wollte ich nicht halt nur ein Business-Studium machen, halt irgendwie BWL oder irgendwie sowas Langweiliges. Und dann habe ich halt aus Zufall gesehen, dass es Landwirtschaftsbusiness als Kurs oder Studiengang gibt, hier bei uns in der Nähe. Und das hat halt einfach mega gut gepasst, so weil auch der Part der Landwirtschaft mit drin ist. Klar nicht so, wie als wenn ich an der Uni dann zum Beispiel nachhaltige Landwirtschaft studiert hätte. Mhm. Oftmals gucke ich auch zu den anderen und denke so, boah, die machen halt viel coolere Sachen, die ich viel spannender finde.
Das sind Eberswalde und Witzenhausen, sind so zwei Hochburgen, wo man das gut machen kann, ne?
Ja, genau. Und ich bin in der Hochschule Rhein-Waal hier am Niederrhein.
Ja,
ja, genau, deswegen, das passt halt mega gut. Und ich denke halt oft so, boah, hätte ich mal doch vielleicht nachhaltige Landwirtschaft studiert, was da auch angeboten wird, weil die halt dann zum Beispiel auch viel mehr zu Betrieben fahren, viel mehr Praxiserfahrung sammeln oder halt am Greenhouse da an der Uni Projekte machen und züchten und was weiß ich. Das haben wir auch alles ein bisschen, aber viel abgespeckter und dafür dann halt auch BWL und was haben wir noch? Marketing, also eigentlich so querbeet, einmal alles durch. Und dann denke ich mal wiederum, ist auch mega gut, so dass man da halt dann auch nochmal Einblicke bekommt, weil es halt so für meinen eigenen Shop und so natürlich dann auch einiges bringt.
Voll.
Genau, und das finde ich halt eigentlich ganz gut, dass das dann halt so ein bisschen beides halt hat, so.
Ja, ein bisschen verbunden ist. Ja, das stimmt. Das lernt man in der Schule auch nicht. Ich habe so eine Handwerksausbildung gemacht, Schreiner in der Berufsschule. Es geht auch ein bisschen, geht unter. Und wenn es jetzt eine nachhaltige Landwirtschaft, ich meine, so, es gehört halt einfach dazu. Vielleicht wollen wir irgendwo in eine andere Welt hin als Utopie, ne? Aber wir sind gerade in der. Wir müssen mit den Gegebenheiten klarkommen und müssen auch irgendwie, ja, also klar, du hast jetzt den Vorteil, du kannst viel in deinem eigenen Garten anbauen, was du futtern kannst, aber es braucht ja trotzdem irgendwie noch Kohlen für andere Sachen, ne? Vor allem mit Kind. Das unterschätzen halt richtig, richtig viele Leute, dass halt alleine super easy ist, auch mal in einem Bauwagen zu wohnen, auf kleinem Platz und so und irgendwie aus
Ja.
dem Rucksack zu leben, aber sobald ein Kind dazu kommt, hey, dann explodieren die Kosten teilweise auch und ist ja auch ist dann gut, einfach realistisch. Bodenständig ist das Ding. Bodenständig.
Genau. Weil, also ich würde es auch am schönsten finden, wenn ich halt, so wie du gesagt hast, irgendwie so in der Natur leben, fast gar keine Kosten am Arsch haben und halt irgendwie so über die Runden kommen, wäre natürlich auch am nachhaltigsten so, aber es geht halt einfach nicht. Vor allem ist das zweite Kind jetzt auch auf dem Weg und damit wird es halt nicht weniger. Und man will ja auch heutzutage was bieten, so, ne? Und kennst ja selber. Und ja, deswegen muss halt auch so ein bisschen der Business-Bereich mit da rein, ne? Obwohl ich natürlich viel lieber ja nur an Pflanzen denken würde und so. Aber ja, geht halt nicht.
Ja. Ich denke mir auch, wenn ich jetzt zu hippiemäßig unterwegs wäre und so aus der Hand in den Mund leben würde, mein Sohn dem würde das überhaupt nicht gefallen. Der würde das ein paar Jahre mitmachen und dann, wenn er alt genug wäre, würde er sagen, leck mich doch, ich gehe jetzt schön in die Bank oder irgendwo ganz konträr
Ja.
in die Gegenrichtung. Das würde ich natürlich auch nicht wollen. Also deswegen ist es schon ganz gut und clever, denke ich, meiner Meinung nach, dann als Eltern nicht nur egoistisch zu sein und die Verantwortung für sich zu übernehmen, sondern auch ein bisschen zu gucken, okay, es muss auch so gestaltet sein, dass das Kind oder die Kinder so aufwachsen, dass sie sich das später auch aussuchen können und nicht total verprellt sind von einer Lebensart.
Oh, genau. Und dasselbe denke ich mir, dasselbe trifft halt auch für den Kanal zu, so. Wenn ich jetzt zu tief in die Materie reingehen würde und halt so komplett irgendwie so, ja, das halt einfach zu weit treiben würde, dann würde es halt auch niemanden mehr interessieren, so, weil ich ja denke, boah, was will
Der
der jetzt schon wieder?
Nörgel.
Ja, ich verstehe eh nichts und das ist voll übertrieben. So, deswegen, auch da versuche ich dann halt so den Mittelweg zu finden, weil man halt seine Kinder verstreckt oder halt die Zuschauer,
Ja.
wenn man halt zu krass ist, ne?
Ja, voll.
So, deswegen versuche ich halt die Videos auch immer so ein bisschen basic zu lassen und halt nicht zu viel irgendwie, sag ich mal, Fachwissen mit reinzubringen oder was halt die Leute gar nicht interessiert oder auch eh nicht umsetzen wollen oder würden.
Ja.
Und ja, genau. Ist halt irgendwie.
Jetzt waren wir schon beim YouTube-Kanal. Ich finde, es gibt immer so einen besonderen Moment im Leben. Also wenn man jetzt beim Gärtnern eingestiegen ist oder bei anderen Sachen, wo man sich dann entscheidet, seine Geheimnisse nicht länger für sich zu behalten, wo man dann merkt, okay, das muss jetzt irgendwie raus, ich will das mit der Welt teilen. So wie, keine Ahnung, ein Koch sein spezielles Spaghetti-Gericht verrät oder so. Kannst du dich noch erinnern, so einen Aha-Moment oder einen Moment in deinem Leben, wo du dann beschlossen hast, dass deine grüne Leidenschaft auf YouTube dann zu teilen? War das so eine plötzliche Erleuchtung, wo du irgendwie unter der Tomatenpflanze gelegen hast? Oder kam es so als langsame Erkenntnis beim Beikräuterzupfen?
Das war so, damals war, kennst du Ralf Rösberger? Der
Ralf
Selbsthilfe-Kanal?
Rösberger. Dieser Ralf Hase, oder wie?
Ja, RR Hase hieß der
Ja,
früher.
von früher kenne ich das. Das ist bestimmt schon 10 Jahre her, oder?
Ja, genau, Urgestein von YouTube,
Alter
den gibt
Schwede.
es heute immer noch.
Den gibt's immer
Und
noch, ne?
ja. Und damals hatte ich seine Videos auf YouTube geschaut, als ich halt Infos zum Gemüseanbau brauchte.
Aha.
Und damals war er der einzige in Deutschland, der deutschsprachige Gemüsevideos gemacht hat. Das weiß ich noch ganz genau. Ich konnte ja kein Englisch, da gab es dann schon ein bisschen mehr. Aber er war halt der Einzige. Und ich fand das so cool, in den Kommentaren zu schreiben mit den Leuten und sich auszutauschen und so. Dann habe ich halt einfach irgendwann mal gedacht, so, boah, was Ralf macht, kann ich auch machen. Dann habe mir einfach die Kamera geschnappt und halt mein erstes Video hochgeladen. Nicht irgendwie, um möglichst viele Leute zu erreichen oder sowas, sondern einfach, um diese Community, sage ich mal, nutzen zu können, weil dann da halt dann irgendwie rüber Tipps kamen und ich den Leuten das halt auch direkt zeigen konnte,
ja.
Wie es bei mir aussieht, weil wenn man so schreibt, weiß ja jeder so, dass man sich halt irgendwie was vorstellt, aber in der Realität sieht es vielleicht ganz anders aus und ganz andere Gegebenheiten und so. Und auf dem Video konntest du das halt einfach viel besser zeigen und halt einfach dein Wissen teilen oder deine Erfahrung und andersrum genauso. Und ja, so kam das halt, dass dann Ralf und ich irgendwie auf YouTube die ersten deutschen Garten-YouTuber waren.
Nice.
Und ja, dann ist es halt immer mehr geworden. Den Kanal von früher, der ist leider nicht mehr aktiv. Da habe ich dann irgendwann, wurde ich ausgeloggt auf dem Laptop von meiner Mama. Und ich habe natürlich kein Passwort irgendwie mehr gemerkt, so weil das da einfach so, weil ich das einfach mal gestartet hatte. Und dann kam ich halt leider nie mehr in den Kanal rein.
Mhm.
Bisschen schade so, dass der Kanal dann jetzt nicht mehr der ist, wo ich heute hochlade. Aber
ich nicht mal an YouTube gewandt oder so?
Ja, das ist 12 Jahre her oder so, ne? Ich glaube nicht, dass man da irgendwie was groß machen kann. Ich weiß nicht mehr, welche E-Mail-Adresse das war oder gar nichts. Wie gesagt, ich habe halt einfach den Laptop von meiner Mutter benutzt, dann das Video da hochgeladen und ja, halt mir über irgendwas anderes keine Gedanken gemacht. So. Ja. Bisschen schade, aber ist halt so, dafür habe ich jetzt einen neuen Kanal.
Ja, läuft ja gut eigentlich.
Ja, obwohl YouTube nicht so besonders, ne? Instagram ist schon die stärkste Plattform und TikTok.
Hast du eben schon erzählt, also Interaktion mit Online-Community kann wirklich ziemlich vielfältig sein, wie so ein bunter Kräutergarten von, hast du gesagt, von unterstützenden Kommentaren bis hin zu hitzigen Diskussionen über die besten Sorten oder so. Hast du einen Tipp, wie man so einen digitalen Garten, so einen virtuellen Garten managt? Also außer jetzt alles auf Muttis Rechner laufen zu lassen, das scheint sich nicht bewährt zu haben.
Was meinst du jetzt genau, im Umgang mit der Community oder?
Ja, im Umgang mit den, mit dieser digitalen Digitalheit. Offline-Tage zum Beispiel oder irgendwas hast du so, sag mal, wer jetzt irgendwie damit einsteigen will und sich da ein Beispiel nehmen, wer sagt, okay, geil, das klingt richtig gut, vielleicht schnappe ich mir auch einfach mal mein Handy. Und erzähl was in die Kamera. Hast du da irgendwie einen Tipp?
Ja, also ich habe einen Tipp, das ist halt einfach das zu machen, worauf man Lust hat, so. Aber man muss halt auch bedenken, dass das nicht unbedingt funktioniert. Also man darf nicht traurig sein, zum Beispiel hatte ich ja auch 10 Jahre meine Kanäle und da ist halt nicht wirklich was passiert, außer dass man halt ein paar treue Zuschauer hat, die halt immer kommentieren und so weiter, was auch mega cool ist. Aber man darf halt nicht damit rangehen, so, boah, wenn ich jetzt starte, werde ich richtig erfolgreich und habe direkt, keine Ahnung, 10.000 Follower oder wie viel auch immer. Also man darf damit keine Erwartungen rangehen. So habe ich halt auch nie gemacht und habe 10 Jahre durchgezogen, bis es dann auf einmal funktioniert hat und die Zuschauerschaft dann auf einmal krass gewachsen ist. So. Also da darf man sich auf jeden Fall nicht irgendwie entmutigen lassen und halt wirklich das machen, was einem Spaß macht, weil wenn es keinen Spaß macht und man nur den Trends nachläuft, dann läuft es auch nicht, weil die Leute halt auch checken, die sehen vielleicht einmal dein Video, denken, oh cool, das interessiert mich gerade, weil es gerade Hype ist, aber die checken dann schnell, dass du halt eigentlich gar nicht so wirklich dahinter sitzt und das halt irgendwie nur machst aus kommerziellen Gründen oder so. Ja.
Und das ist auch eine ganze Menge Arbeit, oder? Sag mal.
Ja, mega. Also die drei Kanäle, YouTube, TikTok und Instagram, Facebook bediene ich auch ein bisschen. Also das ist halt eigentlich ein Vollzeitjob so, ne? Also das ist halt schon, darf man nicht unterschätzen. Die, gerade im Sommer oder Frühjahr kamen halt hunderte Kommentare am Tag und Nachrichten, wo ich halt überall drauf geantwortet habe, was halt Stunden dauert, wofür man halt nichts bekommt und teilweise dann halt noch irgendwie angepappt wird oder so, keine Ahnung.
Was sind Themen,
und,
wo Leute so anpappen? Das ist ja auch interessant. In der heutigen Zeit ist das ja auch ein ziemlicher Trend. Irgendwie diese Polarisierung oder dass die Leute sich schnell streiten und da irgendwie sehr emotional reagieren auf.
Ja, das gibt's. Also am Anfang gab es nicht so viel, als ich noch kleiner war, der Kanal. Aber mittlerweile sind ja so viele Leute da und da gibt's dann auch viel Hate und gerade so, manche Leute denken halt, es gibt nur den einen Weg zum Gärtnern und alles andere ist falsch. Und, das sehe ich halt überhaupt nicht so. Und dann versuchen die halt rein zu diskutieren. Ich kenne halt viele Leute, die dann einfach auf den Kanal gehen und halt Leute blockieren. Auf dem eigenen Kanal mache ich gar nicht. Ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen blockiert, weil ich finde, jeder hat seine Meinung so und wenn er dann halt irgendwie eine Beleidigung schreibt, schreibt er eine Beleidigung. Aber dann ist die Community halt so stark, dass die dann halt da irgendwie gegensteuert, dass man da halt selber gar nicht viel sagen muss, so. Weil, ja, aber lass nicht so viel über Negatives sprechen.
Ja, stimmt. Es ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen, so Permakultur ist ja eigentlich eine ganz geile Sache, aber zu Landwirten kannst du das gar nicht mehr sagen. Die zucken schon zusammen, wenn sie das nur hören, weil sie, also ich generalisiere das jetzt oft, aber ich habe verallgemeiner das jetzt, aber ich habe schon sehr, sehr oft gehört, dass von Landwirten, mit denen ich dann gesprochen habe, wo ich dann frage, hey, wieso, was hast du denn gegen Permakultur? Ja, da kommen immer Leute vorbei, die erzählen mir, wie ich meine Sachen besser machen kann. Die erzählen immer irgendwie, sie haben hier das Master-Key-System, die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich muss das jetzt so machen, wie die das sagen. Da haben sie gar keinen Bock drauf. Also das ist natürlich auch, gehst du ins Bett? Ne?
Ja.
Leg dich hin, ich komme gleich noch.
Okay.
Gleich. Zähne putzen. Das ist natürlich dann schade, ne? Also dieses Missionieren.
Ja.
Es gibt nicht den einen perfekten Weg, sondern es ist halt so, wie du vorhin erzählt hast, bei dem einen geht im Garten gehen die Zwiebeln richtig gut, bei der Nachbarin ein paar Meter weiter gehen die Zwiebeln halt überhaupt nicht, weil es halt ein super komplexes Geflecht ist aus ganz, ganz vielen Faktoren und Bedingungen, die einfach anders sind. Aber deswegen gibt es halt keine Fertiglösungen von der Stange. Deswegen alles halt individuell betrachtet werden.
Ja, finde ich auch. Und das checken halt viele nicht.
Ja, schade, schade, schade. Was motiviert dich trotzdem regelmäßig Inhalte auf YouTube zu teilen und rauszugehen, trotz dieser ganzen Arbeit, die dahinter steckt, trotz den Stunden, die man mit Schnitt beschäftigt ist, die man mit Kommentaren beantworten, da ist, dann funktioniert Technik nicht immer und es kann einen ja schier wahnsinnig machen, aber du machst es ja genau wie das, aber du machst es trotzdem. Was ist deine größte Motivation? Kannst du jetzt an deine 28, 27 Verbleibenden aus diesem Live
mal sagen? Das braucht gar nicht viel an Motivation. Wenn alleine eine Nachricht kommt, wo jemand schreibt, so, boah, cool, das wusste ich noch gar nicht, reicht schon. Oder wenn halt, das ist natürlich noch cooler, wenn jemand schreibt, so, ja, du hast mich irgendwie zum Gemüseanbau gebracht oder ich habe jetzt irgendwie meinen ersten Topf mit, keine Ahnung was, auf dem Balkon stehen, auf der Fensterbank oder mir einen Garten angelegt. Also sobald ich halt irgendwie jemanden dazu bringen konnte, mit dem Video, was ich hochgeladen habe, irgendwie was umzudenken oder inspirieren, also dass ich jemanden inspiriert habe oder dass halt jemand irgendwie in Zukunft daran denkt und das dann halt macht oder irgendwie auch anbaut oder wie auch immer, das reicht dann schon. Also können 20 Hate-Kommentare kommen und ein guter und dann habe ich schon was erreicht damit. Und das spornt mich halt so an, dass man das halt so in die Welt rausträgt und vielleicht doch jemanden dann da auch irgendwie mit glücklich machen kann.
Voll. Gehe ich komplett mit. Geht mir ganz genauso. Ich habe heute eine Nachricht gekriegt von einer, die mir geschrieben hat, hey, vielen Dank für das Live vor, keine Ahnung, 3 Wochen mit Felicitas aus Portugal. Die hatte in dem Live gesagt, sie wünscht sich, dass Leute mal vorbeikommen zu Besuch. Sie ist da zu Besuch hin und die haben sich prächtig verstanden und bauen jetzt irgendwie, glaube ich, eine Komposttoilette zusammen oder so. Und dann dachte ich, wow, geil. Ja. Wenn das dabei rausgekommen ist, dann habe ich mir gerne irgendwie nebenbei, dass ich Felicitas gern mag, trotzdem irgendwie hingesetzt und mir 1,5 Stunden Zeit genommen für so ein schönes Gespräch. Und das ist ja nur die Spitze vom Eisberg von Sachen, die man erfährt. Da sind ja ganz viele Sachen darunter, kleine Inspirationen, kleine Begegnungen und so. Wenn davon immer mal was ankommt, was zurückkommt als Rückfluss, das ist wirklich motivationsfördernd und haltend.
Ja,
voll mit.
Auf jeden Fall. Ja, dafür macht man es auf jeden Fall.
War das auch deine Motivation, das Gartenmagazin zu gründen oder steckt da noch was anderes hinter?
Da war vor allem auch natürlich derselbe Hintergedanke. Aber das Magazin war so, weil ich halt da schon so viele Videos gemacht habe und immer nur online geschrieben habe und so, halt alles digital, habe ich einfach so gedacht, so, boah, jetzt muss ich auch mal was irgendwie machen, was man auch in den Händen halten kann. So hinter dir stehen ja auch einige Bücher. Und das wollte ich halt einfach auch machen, dass es nicht irgendwo wieder verschwindet, wenn man hochscrollt oder wie auch immer, sondern dass man halt einfach was zu dem Thema hat, was halt dann irgendwie im Bücherregal stehen bleiben kann, was man aufschlagen kann und halt einfach mal irgendwie weg vom Handy. Und ja, das war eigentlich so der Gedanke dabei.
Eben kam die Frage, weil wir gerade da waren, irgendwer wollte jetzt auch direkt anfangen und fragte, wo sie, glaube ich, war es, samenfestes Saatgut herbekommt. Ich kenne Dreschflegel und Samenfest. Kennst du noch mehr?
Ja, ein paar bei mir im Shop sind samenfest.
Ah, sehr gut. Ja, sag das.
Ja, also da findet man ein bisschen was, aber es gibt auch verschiedene Anbieter. Also da gibt es eigentlich so viele Möglichkeiten, entweder online oder halt mal im Gartencenter nachfragen oder sowas. Die können einen da ja auch beraten. Oder es gibt auch viele Tauschgruppen, wo man halt irgendwie Saatgut tauschen kann. Also das ist ganz, ganz vielfältig.
Es gibt auch so eine Stiftung in der Schweiz, die haben jetzt versucht, in Deutschland auch Fuß zu fassen, die heißt Pro Spezirara, die kümmern sich um Saatgutvermehrung von alten und seltenen, standortangepassten Pflanzen. Und haben auch ein gutes Angebot an Saatgut. Ich auch empfehle, es ist eine Stiftung, eine Schweizer Stiftung.
Aber das könnte problematisch werden mit Deutschland und Schweiz, ne? Wenn man von denen dann was beziehen will, oder?
Im Moment haben sie noch diese deutsche Zweigstelle, okay, über die man jetzt beziehen, aber ich glaube, die machen jetzt dicht, ziehen sich wieder zurück, leider ein bisschen.
Ja, dann könnte es, glaube ich, komplizierter werden, aber.
Das kann sein. Gab es eine große Herausforderung beim Starten von so einem Magazin? Gibt es da irgendwas Spezielles zu beachten?
Ich hatte unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Also, wenn man ein Video dreht, kann man halt innerhalb von 5 Minuten halt viel erzählen, aber das Schreiben dauert halt nochmal wesentlich länger so. Das war halt so eine Sache mit der ganzen Arbeit, bis das dann mal fertig war, ist halt doch mehr Zeit vergangen, als ich gedacht habe. Und zum Zweiten halt vor allem auch die Zeitschrift dann irgendwie loszuwerden. Das war damals halt auch sehr, sehr schwierig, weil der Kanal dann noch wesentlich kleiner war. Also ja, aber hat halt auch irgendwie funktioniert. Ja.
In welchem Intervall kommt das raus?
Die kamen nur einmal bisher raus, weil es halt eben so krass viel Arbeit war und finanziell sich das halt nicht so gelohnt hat, dass man da halt dann Wochen und Monate reinstecken kann. Aber jetzt ist die Reichweite gewachsen und ich denke mal, wenn jetzt eine zweite kommen sollte, wird das auch schneller sich lohnen, sag ich mal so. Und von daher habe ich vorhin auch noch mit einem Kumpel geschrieben darüber, dass ich plane, zum Ende nächsten Jahres vielleicht wieder eine zweite rauszubringen. Klar, man denkt so, okay, eine Zeitschrift, die kommt einmal in der Woche. Aber wenn du halt alles alleine machst, kannst du nicht einmal in der Woche eine Zeitschrift rausbringen. Das ist dann halt eher alle einmal im Jahr oder alle 2 Jahre. Und das versuche ich auf jeden Fall, dass da mal wieder was kommt dann.
Es gibt ja auch eine ganze Menge so Insta-Garten-Accounts. Vielleicht holst du dir auch so Gastkolumnisten, so Gastbeiträge. Da musst du nicht alles selber schreiben, aber wenn jetzt irgendwie.
Deswegen hatte ich ja auch mit dem Kumpel vorhin geschrieben. Der würde auf jeden Fall auch was dazu beisteuern.
Ah, nice. Ja. Ich würde auch was beisteuern, wenn du was brauchst.
Ja, ja, gerne. Da komme ich drauf zurück.
Gerne. Online-Shop, darüber haben wir ja auch gesprochen. In einer Zeit, wo man alles von der Sofa-Ecke aus bestellen kann, also von so exotischen Orchideen bis zu handgefertigten Gartenhandschuhen, ist ja auch voll wichtig, so die richtige Auswahl an Produkten für den Online-Shop zu finden, also eine eigene Kunst für sich. Wie machst du das? Wie entscheidest du für deinen digitalen Gartenlagen, was zum Verkauf steht? Also ist das eine sorgfältige Prüfung von jedem Blatt und jeder Wurzel? Oder ist das eher so ein bisschen Instinkt und zu gucken, was deine Gartengemeinde brauchen könnte?
Beides. Also am liebsten nehme ich Produkte auf, die ich vorher getestet habe. Das ist auch der größte Teil von allem, was im Shop verfügbar ist, dass ich das wenigstens eine Saison lang getestet habe oder halt so lange, bis ich halt was darüber sagen kann, ob ich zufrieden bin oder nicht. Aber mein Ziel ist es eigentlich, alles, was man für den Gemüsegarten braucht, anbieten zu können. Mhm. Also dass das halt kein Gartencenter ist, sondern ein Gemüsegartencenter. Weil wenn man so irgendwie in einem Gartencenter schaut oder halt online irgendwie schaut, findet man halt einfach nicht alles, was halt gut ist für den Gemüseanbau oder was man halt gebrauchen könnte, wenn man dann vielleicht auch ein bisschen fortgeschrittener ist und das alles ein bisschen professioneller angeht. Und das finde ich halt so ein bisschen, das will ich halt ändern. Und deswegen will ich das Sortiment so weit erweitern, dass es halt irgendwie gefühlt dann alles gibt irgendwann, was man halt für den Gemüsegarten braucht. Und da wird es dann irgendwann nicht mehr möglich sein, dass ich halt alles teste oder also schon teste, aber halt nicht selber wirklich im Gebrauch habe, weil manches brauche ich halt einfach selber nicht so, aber andere Leute. Und da wird es dann so sein, dass ich das halt selber nicht wirklich auf Herz und Niere prüfen kann, aber kann ja auch Erfahrung von anderen Leuten einholen und also so wird das sein.
Was geht am besten? Geht am meisten weg?
Das ist saisonabhängig. Mhm. Der Naturmeisterdünger, das ist ein Biodünger, der lief ganz gut. Dann ein Schneckenkragen.
Mhm. Klassiker.
Ja, die waren im Frühjahr auch ganz gut. Und Saatgut wird auch immer relativ viel bestellt. Also es ist halt echt abhängig so. Jetzt im Moment waren halt zum Beispiel Dünger gar nicht mehr. Klar, keiner braucht jetzt Dünger. Mhm. Im Moment lief halt eher Saatgut für den Herbst oder Winter ganz gut und Steckknoblauch, Steckzwiebeln. Ja.
Bei denen funktioniert also das mit den Zwiebeln.
Ich weiß nicht, ob es bei denen funktioniert, aber sie versuchen es auf jeden Fall.
Ja, das ist auch gut, wenn es nicht funktioniert und sie die ganze Zeit irgendwie nachholen. Das ist schon diese Zwiebeln. Vom Gartencenter hast du auch gesprochen, also quasi eine Oase für PflanzenliebhaberInnen oder vielleicht das Disneyland für GärtnerInnen.
Ich habe gelesen,
dass das dein Traum ist, eins zu eröffnen. Erzähl
ja, genau.
Mal von dem Traum.
Also nicht für Gartenliebhaber im Allgemeinen, dafür sind die Gartencenter da, sondern halt wirklich für den Gemüsegarten. Das soll ein Gemüsegartencenter sein, wo man halt von A bis Z alles für die Selbstversorgung bekommt. Ja. Weil, wie ich gerade schon gesagt habe, so man geht halt irgendwie in ein Gartencenter und dann gibt's da halt im Frühjahr, keine Ahnung, zwei verschiedene Salate, drei Tomatsorten, eine Schlanggurke, eine Minigurke und das war's. Mhm. So, aber es gibt ja hunderte Sorten von allem und das kommt halt viel zu kurz und darauf will ich mich halt irgendwie spezialisieren. Und der Online-Shop ist halt so der erste Schritt in die Richtung, weil dafür braucht man halt wesentlich weniger Investment als halt um einen Laden zu eröffnen, Gartencenter.
Ja,
das könnte ich jetzt im Moment niemals stemmen. Deswegen ist halt so der Shop, sag ich mal so, versuche ich halt, dass das so groß wird, dass man dadurch dann halt irgendwann zum Gartencenter kommt.
Klar.
Ja, genau. Das ist halt so mein Traum. Einfach so ein, ja wirklich ein Center zu schaffen, wo jeder hinkommen kann, der irgendwie Gemüse anbauen will oder in die Selbstversorgung einsteigen will. Und dass man da halt alles bekommt, da wird es aber dann auch Workshops geben und sag ich mal auch Schaugärten, wo dann halt einfach alles steht und wo halt Leute hinkommen können und sich inspirieren lassen können für deren Garten, wenn die irgendwie einen neu anlegen und also da soll ganz, ganz viel passieren.
Begegnung stattfinden, was ja ein Online-Shop nicht unbedingt abdecken kann.
Genau.
Das ist richtig gut.
Deswegen, ich bin eigentlich auch gar nicht so ein Fan unbedingt von alles online shoppen und so. Aber wie gesagt, das ist halt einfach so der Schritt dahin, dass ich das halt irgendwann machen kann. Und
Hast du so eine grobe Idee, wie lange das noch dauern könnte, bis es soweit ist?
Also ich so 3 Jahre würde ich sagen ungefähr.
Wow. Ja. Das ist doch sportlich.
Ja, also das fängt halt auch natürlich alles ganz, ganz klein an, ne? So, ich habe letztens noch was gehört von einem, der Palmmann, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Palmmann, ne?
Genau, der verkauft halt Palmen und andere exotische Pflanzen, Oliven und was weiß ich. Und der hat damals auch so klein angefangen, hatte dann irgendwann mal der hatte auch einen kleinen eBay-Shop, hat damit angefangen. Und das wurde dann halt auch alles riesig groß. Und jetzt hat er halt Insolvenz anmelden müssen, weil es ihm halt einfach alles über den Kopf hinausgewachsen ist.
Ja, das so soll es nicht laufen.
Genau, weil während der Corona-Zeit ist alles eskaliert. Der hat von 15 Mitarbeitern auf 60 aufgestockt. Da hat er die versucht, halt über den Winter mitzubekommen. Und das waren halt dann einfach zu viele Kosten. Und sowas soll halt auf keinen Fall passieren. So, dann lieber halt im Kleinen, alles ein bisschen kleiner, dass das halt ja noch machbar ist und dann irgendwie alle glücklich sind damit.
Voll, voll, voll. Gibt ja auch dieses schöne Permakulturprinzip, kleine, langsame Lösungsstrategien bevorzugen.
Ja,
Ja,
genau.
zu schnell von 0 auf 100, das kann ganz schnell mal das Genick brechen.
Ja, genau. Deswegen nehme ich mir auch gar nicht, das irgendwie so in 10 Jahren zu machen und dann halt so ein riesen Gartencenter hinzusetzen, sondern halt lieber dann in 3 Jahren irgendwie anzufangen, halt mit dem ja, Gewächshaus und so weiter, alles halt so ein bisschen kleiner und ja.
Also ich finde die Idee super mit den Begegnungsorten und Bildungsangeboten und gleichzeitig einem großen Angebot für also Produkte und Pflanzen und dass man alles an einem Ort hat und wirklich auch fachkundige Leute, die beraten können. Gibt es jetzt schon eigentlich Möglichkeiten für deine ZuschauerInnen und Fans, sage ich mal, Teil von Projekten von dir zu werden? Also gibt es Wege, wie sie quasi sich selbst beteiligen können und mit in deine Gartenwelt schon eintauchen können.
Ja, definitiv. Also in meinen Garten können Sie mit eintauchen, wenn die die Videos gucken und da halt immer aktuell dabei sind. Aber wir können auch was zusammen machen, weil ich habe mit einem Kumpel, mit einem Landwirten einen Saisongarten zusammen gegründet. Und aber das ist halt auch regional begrenzt natürlich für Leute, die jetzt hier aus Geldern oder Umgebung kommen. Die können sich da anmelden und dann haben die da 15 oder 30 Quadratmeter, wo die halt ihr Gemüse anbauen können unter meiner und Simons Anleitung.
Na, sehr
Und
gut.
genau, das wäre dann so im Real Life. Und ansonsten halt, wie gesagt, auf den verschiedenen Plattformen kann man sich austauschen. Ich antworte auch auf jede Nachricht. Also wenn jemand irgendwas wissen möchte oder so, kann man sich einfach jederzeit melden. Ja, genau.
Ich habe jetzt noch ein paar schnelle Fragen vorbereitet, wenn du noch Zeit und Lust hast. Die kannst du in einem Wort oder einem Satz beantworten. Können wir so eine Speedrunde machen?
Okay.
Hast du eine Lieblingspflanze im Garten? Ja, hast du schon gesagt eigentlich, ne? Welches Abenteuer steht noch auf deiner Bucketlist?
Boah, jetzt nächstes Jahr im Frühjahr erstmal das zweite Kind bekommen.
Oh ja, stimmt, das ist ein großes
Ja,
Abenteuer.
genau.
Gibt es ein Gemüse, was du auf gar keinen Fall niemals und nie in diesem Leben anbauen würdest?
Oh, Rosenkohl.
Kannst du nicht ab?
Nee, ich hasse den Geschmack und ja, deswegen.
Hast du einen Guilty Pleasure Snack aus dem Garten? Also irgendwas, was du ziemlich gern isst, was aber ein bisschen peinlich ist zu erzählen? Also sowas wie vielleicht Hasenköttel. Die sollen ja ziemlich Vitamin C reich sein, aber
Nee, ich glaube nicht. Also vielleicht den Knoblauch, der in jedes Gericht muss und wonach man dann immer nach Knoblauch stinkt, aber
aber
schmeckt halt einfach zu gut.
leider geil, ne? Vorhin hast du ja schon gesagt, dass du dich nach so einem langen, intensiven Tag dann eigentlich auch gerne nochmal in den Garten begibst, um zu entspannen. Und wie entspannst du denn nach einem langen Tag im Garten? Oder bist du dann schon so entspannt, dass du gar keine Entspannung mehr brauchst?
Da hilft einfach nur schlafen, glaube ich. Weil ja, man hatte so viel frische Luft und Bewegung, dann fällt man halt einfach um. So, man kann nichts mehr machen.
Gibt es einen Gegenstand, ohne den du nicht leben wollen würdest?
Smartphone.
Dann schließt sich da noch die Frage an, hast du Offline-Tage?
Ganz offline bin ich nie, aber sonntags auf jeden Fall lege ich schon mal mehr das Handy weg, so. Da werde ich dann auch nicht direkt auf Nachrichten antworten, ja. Und im Urlaub, wenn wir im Urlaub sind, lege ich das auch immer weg. Also, ja, das tut dann auch ganz gut.
Hättest du es gerne öfter?
Ja, definitiv. Aber man kommt dann halt irgendwann nicht mehr nach mit den ganzen Arbeiten am Handy. Ich mache ja gefühlt alles am Handy. Deswegen ist das halt auch immer so. Ich denke mal, viele Leute, wenn man so draußen rumläuft, irgendwie Gassi geht und dann ganz mit dem Handy in der Hand läuft, denken die so, boah, ist der süchtig. Aber man arbeitet halt währenddessen. Und ob ich jetzt 8 Stunden irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes mache oder 8 Stunden halt ins Handy gucke, ist halt so meine Arbeit dann mehr oder weniger. Ja, aber leider so, ich brauche jetzt, glaube ich, auch mal ein zweites Handy, um das halt zu trennen. Also wirklich ein Privathandy, wo halt nur die Familie meine Nummer hat und halt ein Arbeitshandy. Weil wenn das dann nachts zum Beispiel irgendwie neben mir liegt und ich wach werde durch den Kleinen und dann gehe ich ans Handy, dann ist man halt schon wieder in der Nacht am Arbeiten
Ja,
so. Und das halt.
ey, Alter, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, es ist so tückisch.
Es gibt halt einfach keinen Feierabend so.
Scheiße, ja, es ist echt so. Wenn es denn mal 8 Stunden wären, die man arbeitet, aber ich habe das Gefühl, ich arbeite eigentlich rund um die Uhr und habe ständig Bereitschaftsdienst. Und sobald ich das Ding auch nur, ich habe es auch mal versucht mit Privat- und Arbeitshandy, es ist am Ende, es ist immer wieder auf ein Telefon hinausgelaufen, weil es will ja kleine Kreise machen, kurze Wege, und dann ist halt ein Telefon da und dann schwupps hast du wieder, es fängt von vorne an. Das ist
Ja,
echt.
muss ich mal gucken, wie man das handhabt in der Zukunft.
Ich hatte mal so ein Experiment gestartet, dass ich mir eine Zeitschaltuhr an meinen Router dran gebaut habe, sodass der einfach das Internet ausschaltet ab einer gewissen Uhrzeit.
Ja.
Ich muss mich selbst schon austricksen. So
Ja,
weit ist das schon gekommen.
so ein, das habe ich auch noch nie gehört.
Hast du ein Lieblingswort in der deutschen Sprache?
Bodenständig.
Sehr gut. Kannst du dich an deinen ersten Gedanken heute nach dem Aufwachen erinnern? Hast du,
Doch.
ja?
Ja. Mein Sohn lag neben mir und ich dachte so, boah, warum schläfst du nicht einfach noch ein bisschen? Der macht uns halt jeden Morgen wach.
Naja, ein Jahr ist auf jeden Fall 1 bis 4 sind ziemlich krasse Jahre.
Ja.
Meiner ist zum Glück 11. Ich bin aus dem Gröbsten, würde ich mal sagen, raus, aber das sage ich jetzt, kommt die Pubertät.
Ja, das ist bei uns ein bisschen, aber ich glaube, das ist auch anstrengend, ne? Ja.
Gucken, mal abwarten. Ich drücke die Daumen mir selber. Hast du ein bestimmtes Morgenritual oder ihr? Irgendwas, was ihr regelmäßig morgens macht, um in den Tag zu starten?
Also wir spielen jeden Morgen erstmal im Bett zusammen und kuscheln und dann will der Kleine irgendwann raus und dann setze ich den auf den Boden neben uns und dann können wir uns fertig machen. So, das ist eigentlich das Morgenritual. Manche starten ja, machen direkt Licht an, stehen auf und wir versuchen halt immer noch so ein paar Minuten entspannt zu liegen und halt erstmal wach zu werden.
Ja.
Aber sonst haben wir, das ist alles so durcheinander jetzt mit dem Kleinen und da haben wir noch keine Routine irgendwie gefunden, so. Obwohl es jetzt doch schon ein Jahr ist, aber irgendwie ist das noch so frisch alles.
Ja,
Und
ja.
ich glaube, wenn jetzt im Frühjahr dann das zweite Kind kommt, wird es halt noch mal anders. Also bis irgendwie eine Routine so richtig kommt, dauert es wohl noch ein paar Jahre.
Ja, ich frag dich immer mal wieder. Kaffee oder Tee morgens?
Beides nicht. Wasser, immer Wasser.
Immer Wasser.
Ja,
Geil.
Wasser ist Leben.
Wow. Hast du ein Wort, das die Zukunft für dich beschreibt?
Nee, also boah. Das ist eine schwierige Frage. Ja, vielleicht auch wieder die Regionalität, weil sonst geht die Welt irgendwann zugrunde, wenn alles so bleibt, wie es ist.
Ja, hoffentlich nicht, aber sehr wahrscheinlich schon. Wir wollten ja bei Positiven bleiben. Hast du ein persönliches Vorbild im Bereich Selbstversorgung außer Ralf Hase?
Boah, den wollte ich gerade direkt sagen.
Sorry. Kannst auch
Ansonsten,
nehmen.
ja, eigentlich ihn, weil er mich dazu gebracht hat und halt einfach durchzieht und er halt mega spannende Projekte macht. Ansonsten eigentlich nicht wirklich ein Vorbild. Ne, ich finde viele Leute interessant und Aber ich will jetzt keinen, also einen nachahmen, das ist ja praktisch so ein Vorbild, ne? Also, ne.
Ja.
Nicht wirklich.
Person, die dich inspiriert hat. Aber Ralf ist schon eine ganz gute Person. Hast du ein Buch, was du sagen würdest, das muss jeder, der oder jede, die sich im Garten betätigen, auf jeden Fall gelesen haben?
Ja, Ernte mehr als du denkst. Das ist, das hat der Nico geschrieben, mein Garten-Buddy, mein Gartenkumpel. Und das ist halt echt ein richtig cooles Werk, auch für Leute, die schon fortgeschritten sind im Anbau, weil es da halt einfach sehr, sehr viel darum geht, den Platz, den man hat, möglichst effektiv zu nutzen, auch mit konkreten Sortenbeschreibungen. Ich sehe halt oft viele Bücher oder Beiträge, die sagen, Salat kann man halt das ganze Jahr aussäen, aber die schreiben halt nicht dazu, welche Salatsorte, weil wenn du jetzt irgendwie die Maikönigin säst, der Name sagt schon, wird im Winter nicht unbedingt gut gedeihen.
Ja.
Und das finde ich halt da sehr, sehr gelungen. Also das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der halt möglichst viel bei sich aus dem Garten rausholen will.
Sag nochmal Titel und kompletten Namen.
Ernte mehr als du denkst. Von Nico Becker heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Auf Instagram bunter Nutzgarten.
Der Nutzgarten, alright. Ja. Liest du gerade selber ein Buch?
Ich blätter immer wieder mal in dem Buch, weil das halt einfach so viel Input ist und zeitlich bin ich sehr eingeschränkt, sag ich mal so, dass ich halt nicht ein Buch komplett einmal so durchlesen kann, aber das begleitet mich jetzt seit einigen Monaten auf jeden Fall.
Magst du lieber E-Books oder physikalische, haptische Bücher?
Haptische Bücher auf jeden Fall, deswegen halt auch die Zeitschrift, ne? Das hatte ich ja vorhin gesagt, einfach mal was weg vom Bildschirm, was man halt in der Hand halten kann.
Ja.
Das ist so ein cooleres Feeling.
Was ist dein Lieblingsmusikgenre? Hast du sowas?
Hip-Hop.
Geil. Hast du ein Lied, was dich besonders inspiriert hat oder was du jetzt mal empfehlen würdest?
Boah, spontan nicht, ne. Also ich höre alles gemischt, Deutschrap, amerikanischen Rap, aber auch viel Reggae und Afro. Also naja, also ich finde irgendwie alles sehr, sehr cool. Da kann ich gar nicht sagen, das ist irgendwas
so,
Besonderes.
So alte Sachen, 1, 2 und Blumentopf von FAB und solche Geschichten?
Nee, nee. Ich höre nur das Asoziale.
Ist auch ein schöner Ausgleich. So die ganze soziale Arbeit auch mal ein bisschen asoziale Musik hören. Sind Death Metal und so.
Ja, genau. Obwohl von Finn Kliman das Lied, wie heißt das, Paris oder so, das finde ich sehr, sehr schön auch. Das ist jetzt auch komplett was anderes. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Die Musik
von. Das ist von neueres Lied, oder?
Glaub, ja, genau, das kam jetzt letztens. Das finde ich auch sehr schön.
Das habe ich noch nicht gehört.
Werde ich mir mal
anhören. Dein Lieblingswerkzeug im Garten?
Die Broadfork. Ja.
Hast du ein Lieblingswildtier, was dich am meisten fasziniert und dir vielleicht immer mal wieder ein Schnippchen schlägt?
Die Wasserschildkröte ist mein Lieblingstier.
Hast du die auch im Garten zufällig irgendwo?
Ja, jein. Wir hatten mal welche im Teich, aber die sind irgendwie im Laufe der Zeit verschwunden. Entweder abgewandert oder im Winter kaputt gegangen, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall sind sie nicht mehr da.
Was ist dein Lieblingsplatz im Garten? Also einen, wo du dich gerne hinpflanzt?
Ja, wir haben unterm Kirschbaum so eine Rundbank, also einmal um den Stamm herum. Und von da aus kann ich halt das Gewächshaus sehen, Gemüsebeet sehen und den Wald hinten an.
Ja.
Und das ist mein Platz. Also wenn du die Videos von mir kennst, da sitze ich auch oft. Also das ist so, wo immer gefilmt wird.
Was ist deine Schuhgröße in den Gummistiefeln?
Meine Freundin kauft sowas immer.
Ich glaube
45, glaube ich, oder 46, kann das sein? Ja, ich glaube schon.
Klar. Welches Wetter ziehst du vor? Sonnig, regnerisch, windig oder verschneit?
Sonne, definitiv. Jo.
Was war dein erster Job?
Tanzlehrer.
Wirklich?
Ja.
Wahnsinn. Gut.
Ja.
Welches historische Ereignis hättest du gern miterlebt? Sind ganz schön random Fragen, ne?
Ja, also da bin ich überfragt gerade so spontan. Welches historische Ereignis? Keine Ahnung.
Können wir skippen
Ja,
auch?
gerne.
Hast du einen Lieblingssport?
Ja, Breakdance, tanzen.
Nice. Was ist dein Geheimtipp für Schnecken, außer die Pflanzen kriegen aus deinem Online-Shop?
Absammeln, absammeln,
Schön
absammeln. Mehr hilft nicht,
abstellen. Ja.
wenn man kein Gift benutzen will.
Ein Land, was du gern noch besuchen würdest.
Ich würde gern mal nach Jamaika. Ja, ich glaube, das wär's.
Was könnte ich noch fragen? Wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst du gern? Feige.
Ja, ich wollte eigentlich das antworten, aber ich dachte, komm, dann wird es zu langweilig. auf jeden Fall
Knoblauch.
ein Baum. Auf jeden Fall ein Baum.
Okay, die Kirsche vielleicht.
Ja, wohl dann werde ich immer zerfressen von den Kirschmarden,
Okay.
das vielleicht nicht.
Naja, ist unangenehm.
Vielleicht eine Eiche, glaube ich. Das wäre cool.
Ja, stimmt. Sag mal, weißt du, was deine Superkraft ist? Was wäre das?
Da schreibt gerade jemand Rosenkohl. Ja, ne, die will ich nicht gerne.
Du bist, was du
Was
nicht
hast du gesagt?
isst. Deine Superkraft.
Meine Superkraft.
Hast du. Welche ist das?
Vielleicht immer 100% Power zu haben, also bei allem, was man macht.
Nice.
Ja.
Das ist eine richtig gute Superkraft. Wenn du jetzt eine Sache in der Gesellschaft mit so einem einfachen Schnips ändern könntest, was wäre das und warum?
Auch wieder, es wird langweilig, aber auch wieder die Regionalität, dass, also ich will jetzt gar nicht sagen, was da alles runterfällt, so, aber zum Beispiel, dass halt jeder einfach ein bisschen Gemüse anbaut. Ich meine, es gibt so viel Gartenfläche und Fläche, die ungenutzt ist mit Schottergärten oder Wiese oder keine Ahnung was. Und wenn alle so ein bisschen irgendwie da versuchen würden, das umzuändern, dann wird man schon viel erreichen, glaube ich. Ja, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache.
Voll,
Und die versuche
voll.
ich halt ja auch, sage ich mal so, mit meinem Kanal zu erreichen, ne? Dass man halt möglichst viele Leute dazu bekommt, dass die halt irgendwie die Fläche, die sie haben, halt für den Gemüseanbau nutzen oder sei es auch für andere Wildpflanzen, die jetzt besser sind als ein reiner Schottergarten.
Ja, oder Blühstreifen oder für die Nutzlingsvermehrung irgendwie. Ja, wobei Schotterhaufen ja vielleicht auch gut für Blindschleichen und Eidechsen sein kann, wenn es
Ja, ist
ein
halt
bisschen
immer
vielfältiger ist.
die Sache, wie man es halt anlegt, ne?
Ja, ja.
ja, das weiß ich ja selber, was es da alles gibt.
Voll, ja. Jetzt machen wir nochmal ein kleines Spielchen. Probieren wir jetzt mal aus. Alle, die jetzt noch zuschauen oder die sich das im Nachhinein anschauen oder anhören, sind jetzt herzlichst eingeladen. Arthur wird jetzt einen Wunsch äußern und du darfst dir alles wünschen. Für dich persönlich, für dein Business, für die Welt, was auch immer du willst. Ob das Fähigkeiten sind, Ressourcen, Informationen, Ideen. Und wir gucken mal gemeinsam, was das Universum so drauf hat. Und alle, die, wie gesagt, zuschauen und zuhören, sind herzlich dazu eingeladen, diesen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Manchmal ist es auch cool, ihn einfach nur wirklich zu äußern. Also wenn du einen hast, für dich persönlich oder andere, hau raus.
Ja, also für mein Business fände ich es halt cool, wenn möglichst viele Leute auf den Shop gehen und da sich mit Sachen eindecken, die sie auch brauchen, jetzt nichts Unnötiges oder sowas.
Weihnachten steht vor der Tür, Leute.
Genau, zum Beispiel. Weil das halt jede Bestellung mich ein bisschen näher daran bringt, halt mich irgendwann selbstständig zu machen mit dem Gemüsegartencenter. Und das wäre schon eine feine Sache, so wenn, also es hilft auch schon, wenn jemand nur schaut oder halt liked oder wie auch immer. Aber
Anderen davon
wenn er,
erzählt.
ja genau, teilt und das bekannter macht, so das hilft alles. Also genau.
Nice.
Jo. Ist zwar vielleicht egoistisch jetzt gewesen, aber
Nee, überhaupt nicht, weil erstens bist es ja nicht nur du allein, du machst es ja nicht nur für dich, sondern für deine ganze Familie, die hängt ja hinten mit dran. Und zum anderen steht da ja eine größere Vision dahinter, was viele ja, oder wenn man es auf den ersten Blick könnte man denken, der Arthur, der macht das jetzt, um sich selber irgendwie ein schönes Leben zu finden, aber du machst das ja, um noch mehr Leute erreichen zu können, um so ein Gartencenter aufzubauen für Gemüsegeschichten, was halt wieder so viele Leute inspiriert und irgendwie wieder für die Ökologie gut ist, für das Soziale gut ist, im Endeffekt auch wahrscheinlich für die Ökonomie gut ist, wenn die Leute ein bisschen regionaler, saisonaler, mehr zusammenkommen, mehr teilen, mehr ernten, mehr zusammen feiern. Also ist schon ein ganzheitliches Projekt, was absolut unterstützenswert ist. Von daher lade ich gerne alle Leute dazu ein, das zu sehen, diese größere Vision und die Möglichkeit zu nutzen, daran teilhaben zu können. Durch die Unterstützung.
Das hast du gut gesagt, das ist so.
Hey, und damit kommen wir zum Ende von diesem faszinierenden Gespräch. Arthur, ich danke dir viel, viel, vielmals von Herzen für deine Zeit und die tiefen Einblicke in dich, dein Leben, dein Wirken, deine Familie und deine Vision.
Ja, sehr.
Ich finde, heute haben wir nicht nur was über deine Leidenschaften fürs Gärtnern und deine beeindruckende Reise vom Kind mit einem Gewächshausgeschenk zum erfolgreichen YouTuber und Selbstversorger gesprochen, sondern und auch gelernt, sondern auch wertvolle Tipps und Inspirationen bekommen, wie jeder und jede von uns Teil der Lösung sein kann, regionaler, saisonaler, selbstversorgend zu leben und Mut zu schöpfen, mit kleinen Schritten große Veränderungen in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft zu bewirken. Und ich finde, du hast uns gezeigt, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Konzept ist, sondern eben eine Lebensweise, die Freude und Zufriedenheit bringt, wenn man nach einem langen Tag im Garten ganz erfüllt auf die Matratze fällt. Und ich finde, wie gesagt, die Vision von einem eigenen Gartencenter ist ein super inspirierendes Beispiel dafür, wie Träume mit Hingabe und Leidenschaft verwirklicht werden können. Und dass es Geduld braucht und einen langen Atem und viel, viel Arbeit und Mühe. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du das alles auf dich nimmst, für uns alle. Und ich hoffe, dass unsere Zuschauer sich und Zuschauerinnen sich auch motiviert fühlen, ihren eigenen Beitrag zu leisten. Sei es mit dem Anbau von eigenen Kräutern auf der Fensterbank oder der Unterstützung von lokalen Produzenten oder Solavis oder ja, einfach kleinen, bewussteren Entscheidungen im Alltag. Also lasst uns alle dran arbeiten, Teile der Lösung zu sein und unsere Welt ein bisschen grüner zu machen. Also Arthur, ich danke dir nochmal vielmals, dass du da warst. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Feierabend. Grüß deine Family.
Und danke schön, dir auch.
Gut im Bett an.
Danke, danke, du auch und die Zuschauer auch.